Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. An diesem Karfreitag, eigentlich an allen Karfreitagen, ich kann es nur schwer beschreiben, wie es in meiner Seele ist. Vielleicht einerseits eine riesige, unbeschreibliche Dankbarkeit, andererseits ein großer Schmerz. Das war vielleicht die Herausforderung, Harald, dass ich sage ja zu, aber ich werde euch keine Predigt halten, eine kräftige Andacht. Wir haben uns bei den Sinti-Geschwistern vor einiger Zeit Gedanken gemacht und das habe ich so zum Thema genommen, die Erlösung. Warum musste das so ein grausamer Prozess sein? Ja, heute an diesem Tag betrauern wir als Christen die grauenhafte Hinrichtung unseres Erlösers Jesus Christus. Die eine oder andere von uns hat vor einigen Jahren sicherlich mal im Kino den Film gesehen, Die Passion Jesu Christi von Mel Gibson. Ich habe mich da gewundert, wie die Maske, so nennt man das, die Leute, die da die Schauspieler präparieren, dass da auf einmal Wunden an der glatten Haut sind und Blut und weiter. Die haben sich viel Mühe gegeben, das grausam aussehen zu lassen. Aber ich bin überzeugt, es war schlimmer. Es sieht so aus, als wenn die Römer sehr empathielos waren und am Leid ihrer Feinde Freude hatten. Dafür gibt's genug Beweise in der Geschichte. Wie ist das nun zu solch einem grausamen Ritual gekommen? Ich möchte jetzt nicht in Einzelheiten um dieses Geschehen ausführen. Darüber gibt's genug Berichte und Gemälde und auch biblische gute Auslegungen. Tatsächlich lehnen andere Religionen, Glaubenskritiker oder sogar auch manche Strömungen in der Christenheit deshalb die Kreuzigung ab. Und wir haben das in der Schrift. Da steht geschrieben, das Kreuz ist denen eine Torheit oder Blödsinn, die verloren gehen. Uns ist es aber Gottes Kraft. Jo, Halleluja. Ne? Für solche Leute ist es unmöglich, dass Gott einen Propheten, zum Beispiel im Islam ist ja Jesus ein Prophet, in dieser Weise leiden lassen musste. Geschweige denn, dem Sohn Gottes sollte sowas widerfahren. Geht ja gar nicht. Die Anklage oder Ablehnung wirft viele Fragen auf. Beginnend mit der versteckten Frage, sollte Gott doch nicht so liebevoll sein, wie die Heilige Schrift an manchen Stellen sagt? War Gott im Alten Testament vielleicht nicht so nett, wenn er anordnete, dass ganze Völker mit Mann und Maus zu vernichten seien? Hat er zwischen den beiden Testamenten seine Meinung geändert? Man könnte solch einen Schluss ziehen. Das sind Anfragen, vielleicht auch Zweifel an unseren Glauben, über die wir uns Gedanken machen müssen. Ich maße mir allerdings hier auf keinen Fall an, dass ich diese Fragen ultimativ lösen könnte. Dennoch bin ich völlig überzeugt, dass Gott jeden Menschen liebt und seine Gedanken auch über grausame Völker wohlwollend und gütig sind. Wenn dann solch eine moralische Diskrepanz entsteht, müssen wir zunächst bekennen, dass unser Wissen immer bruchstückhaft ist und bleibt. Selbst bei Fortschreiten der Wissenschaft. So hat man zum Beispiel durch die Archäologie die Erkenntnis gewonnen, dass die Amoriter, von denen diese Geschichte hier spricht, bei denen handelt es sich um ein Volk von unvorstellbarer Grausamkeit. Selbst ihre eigene Gesellschaft bis hin zu Opfern ihrer eigenen Kinder, also völlig mitleidslos und unbeschreiblich brutal im Umgang mit ihren Feinden. Ich möchte das hier nicht im Einzelnen ausführen. Ich bin jedenfalls völlig überzeugt, dass wenn wir einmal eine Ewigkeit sind und uns diese Unerkenntnis, was uns so alles fehlt, unsere Erkenntnis ist ja auch nur bruchstückhaft, wie ein Schleier von uns fällt und wir bekommen einen ganz neuen Verstand und ganz neues inneres Licht. Und dann müssen wir bekennen, Gott hat immer alles völlig richtig gemacht. Unfehlbar korrekt. Auch wenn wir das in der akuten Phase gar nicht einsehen. Warum handelt Gott gerade jetzt so? Bin ich jetzt gerade vielleicht im Stich gelassen von ihm oder was auch immer? Wie hat sich nun dieser Prozess der Erlösung entwickelt? Mit dem Sündenfall, da fange ich mal an, aber ich gehe in ganz riesen Schritten, wurde tatsächlich als erste Erkenntnis dem Menschenpaar Adam und Eva klar, hoppla, wir sind ja völlig nackt. So sollte Gott uns aber nicht sehen. So sucht sie große Feigenblätter, um ihre Scham zu bedecken. Vorher war ihre nackte Haut die Kleidung. Gott wusste das natürlich. Und sogleich machte er ihnen Felle zur Bedeckung. Das heißt, und da müssen wir genau beachten, dafür mussten das erste Tier sterben. Diese Bedeckung war der erste Schritt in Gottes Erlösungsplan. Ganz wichtig. Hier hat sich ein Prinzip angekündigt. Sünde muss vor Gottes Augen unsichtbar oder besser ausgelöscht werden. Und das geschieht durch Blutvergießen. Moralisch unschuldige Tiere müssen sterben, damit unser Fehlverhalten eliminiert wird. Grausam, so kann man das jetzt aus unserer jetzigen Sicht doch sehen. Dieses Prinzip hat Gott in den Opferriten genauer ausgeführt. Darauf kann ich natürlich jetzt nicht eingehen. Deutlich sichtbar jedenfalls ist dem Menschen, der tiefer über die Symbolik in all den Opferriten nachdenkt, also wenn man da im Alten Testament diese Anordnungen liest, dass solche auf etwas hinweisen. Es bedeutet zunächst, dass der Mensch durch seine Opfergaben nicht von der Gebundenheit, ist ganz wichtig, an die Sünde befreit wird, sondern nur begangene Sünde getilgt wird. Im Laufe der Zeit haben so unzählige Tiere ihr Leben lassen müssen für die Schuld der Menschen. Im Gegensatz dazu bedeutet die Erlösung durch das Opfer Jesu Tilgung der begangenen Schuld und dazu auch eine Loslösung von der Sünde. Das ist das Schöne, ne? Das ist die neutestamentliche Botschaft. Wir bleiben nicht gezwungen, wieder in die gleiche Sündenfalle zu tappen. Und das ist doch ein wunderbares Evangelium. Wir können Folgendes sagen. Über circa 4000 Jahre hat Gott sich Zeit genommen zu beweisen, dass der Mensch durch ja auch sorgfältiges Beachten von Geh- und Verboten sich seine Erlösung nicht selbst erschaffen kann. Basta. Ne? Im Laufe der Zeit, hört mal, haben sich die Juden 613 Geh- und Verbote auferlegt. Und das nennt man Religion. Religion im geistlichen Sinne ist der Versuch des Menschen, sich mit einer Gottheit zu arrangieren. Also nicht so, wie war das, was haben Sie für eine Religion, ne? Wenn man irgendwelche amtliche Angaben machen muss. Die Frage ist, ist Gott mit den Menschen gescheitert? Nein, kann man so sagen, der Mensch ist gescheitert. Nun hat Gott einen neuen Weg der Erlösung ausgedacht. Wir mit unseren Redenarten würden hier sagen, Gott hat nun Plan B angewendet. Ne? Wir stellen fest, das Opfer von Tieren hat sein Volk nicht erlösen können. So hat er entschlossen, ein einmaliges, finales und vollkommenes Opfer zu bringen. Gott brachte seinen eigenen einzigen Sohn zum Opfer. Unvorstellbar, unvorstellbar, wirklich. Wenn ich daran denke, ich sollte eines meiner Kinder opfern, ich glaube, da würde ich aussteigen. Und ich kann das, ehrlich gesagt, nur durch Glauben erfassen. Schon zu Zeiten des Alten Testaments musste ein Opfertier vollkommen gesund und fehlerlos sein. Vor der Opferung haben das sogar die Priester überprüft. Und so war das auch mit Jesus. So war das Lamm Gottes, also Jesus, auch vollkommen fehlerlos. Nie ein falsches Wort, nie eine falsche Handlung, nie ein falscher Gedanke. Selbst bei der Vertreibung der Händler aus dem Tempel konnten seine Feinde das ihm nicht als Fehler anlasten. Oder der Umgang mit den Frauen, wie Maria Magdalena, die ihn liebte und vielfach begleitete. kein Schatten oder irgendeine Schwachstelle, nichts zu finden. Schließlich musste man falsche Zeugen, die sollten Fake News erzählen, gegen ihn aufstellen. Jesus erfüllte somit alle Anforderungen, die ein Lamm haben muss oder ein Opfer haben muss, das bei Gott akzeptabel ist. Aber jetzt kommt's. Der Prophet Jesaja sagt im Kapitel 53, Vers 4, fürwahr, er, unser Herr Jesus, trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber um unserer Missetat willen wurde er verwundet und um unsere Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Was für eine Gnade. Wir alle gingen in die Irre wie die Schafe. Ein jeder auf seinen Weg. Aber der Herr warf alle unsere Sünde auf ihn. Als er gemattert ward, litt er, doch willig, und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer. Er tat seinen Mund nicht auf. Und stellt euch vor, er sagte am Kreuz, ich könnte von meinem Vater eine Legion Engel bestellen, und dann wär's aus mit euch. Wir lesen an anderen Stellen im Alten Testament, da ist ein Engel aufgetreten, der hat mehrere 10.000 Krieger umgelegt. Ein einziger Engel. Und wenn Gott eine Legion geschickt hätte, dann wäre es vorbei gewesen mit der Menschheit. Aber er hat das ausgehalten. Wenn ich das lese, entwirft sich in meinem Inneren ein Bild. Da hängt er, ein Mann der Schmerzen, ein Bild des Grauens, kaum anzusehen. Und ich kann mich erinnern, als wir den Film geguckt haben, in dieser Kreuzigungsszene haben wir im Kino gehört, wie Menschen geschluchzt haben. Ich habe mir hinterher ein bisschen Vorwurf gemacht. Ich sage, warum waren wir nicht auf Draht? Hätten gleich dann anschließend draußen mit guten Traktaten stehen können. So sind wir manchmal, ne? Und zum ersten Mal seit aller Ewigkeit her war Jesus von Gott und Vater verlassen und getrennt. Das war auch die einzige Klage, die wir von ihm hörten, als er am Kreuz hing. Ich sage mir, darum hat ein amerikanischer Psychiater und Arzt in einem Buch geschrieben, dass er nicht an den körperlichen Leiden, also an den Stichwunden, an den Schlagwunden und weiß ich was, an den Nägeln gestorben ist, sondern an gebrochenem Herzen. Und Einsamkeit. Ich sage mir, meine Schuld und mein Versagen sind der Hammer, der die Nägel durch seine Hände und Füße trieb. Wegen meiner Schuld hat sich Gott von ihm abgewendet. Denn jetzt war er der Schuldige an meiner Stadt. Er der Sündige. Die Schrift sagt darum, dass wir mit dem Blut Christi von der Sünde freigekauft sind. Das können wir an mehreren Stellen lesen. Das bedeutet auch, wir gehören jetzt Gott. Und jetzt sind wir auch Erben und Anwärter für die Ewigkeit. Aus Zeitmangel kann ich leider da nicht die wundervollen Bibelstellen aufzählen, welche die Wirkung das Blut Jesu auf unser Leben hat. Ne? Darum gibt es viele Lieder, auch gerade in den älteren Liedern, die über das Blut sprechen. Was macht das mit uns? Was macht das mit mir? Von mir kann ich sagen, erstens, all dieses zeigt deutlich, dass unser Vater im Himmel die Sache mit der Sünde äußerst genau und ernst nimmt. Und so möchte ich das auch sehen. Die Sünde von Adam und Eva hat die ganze Schöpfung in Mitleidenschaft gerissen. Wir lesen von Adam und Eva, die Wissenschaft hat herausgefunden, dass Raubtiere einen rudimentären Labmagen haben. Was heißt das? Ein Labmagen ist der Magen von einer Kuh, die da auf dem Felde steht und dann immer wieder hoch und dann wieder käut. Und dieser Magen, und so waren die es hat ursprünglich keine Raubtiere gegeben. Und wenn das wiederhergestellt wird, ihr Lieben, dann wird der Löwe Gras fressen. Dann ist vorbei, ist kein Raubtier mehr. Das ist doch wunderbar. Aber die Sünde von Adam und Eva hat die ganze Schöpfung mit sich gerissen. Zweitens, alles, was ich im Rahmen der Gemeinde tue, ob es bedeutsam ist oder nicht, ob es gesehen wird oder nicht, mein Motiv ist Dankbarkeit für Golgatha. Denn ich verdanke ihm unendlich viel. Also, wer mich als Junge gekannt hat, ein ganz schräger Lump bin ich gewesen. Drittens freue ich mich sehr auf den Tag, wo er mich heimruft, ihr Lieben. Dann sage ich mit dem Dichter, der Erste, den ich sehe, soll Jesus sein. Und dann erst alles andere mich erfreuen. Und wir haben noch ein altes Lied, das sagt der Kirchenreim, welch ein Tag wird das sein, wenn ich mich vor ihm niederwerfen darf und mit meinen Freudentränen seine Füße benetzen kann. Viertens, durch die Taufe bin ich mit ihm gekreuzigt, zeigt uns die Schrift. So werde ich dann auch mit ihm auferstehen. Fünftens, mich motiviert das total, meinen Mitmenschen die gute Botschaft zu vermitteln. Ob das nun angenommen wird oder nicht. In meiner Jugendzeit sangen wir ein Lied mit der Frage, ist's wahr, dass Jesus starb für mich und büßte meine Schuld? Und der Kehrreim sagte schon mit freudiger Gewissheit, an dem Kreuz brach der Morgen mir an und das Blindenauge ward aufgetan, denn ins Herze ließ ich den Heiland an. Und jetzt kommt's, Hosianna! Nun ist der Friede mein. Und ich habe noch was. Gestern schrieb der Professor Werner Gitt, der hat ja auch ein ganz feines Traktat rausgegeben, Krippe, Kreuz und Krone, hier bei dem Leben ist mehr Kalender. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als Jesus Christus, ihn, den Gekreuzigten. Kritiker des Glaubens stellen sich die Frage, warum musste dieser brutale Tod am Kreuz sein? Bei eurem Glauben dreht sich alles um ein Hinrichtungsinstrument. Konnte Gott nicht einen sanfteren Weg beschreiben, um mit uns Menschen ins Reine zu kommen? Alle Warums greifen nicht, weil sie die Sünde verharmlosen. Und das scheint mir die Krankheit unserer Zeit zu sein. Sünde und Kreuz sind untrennbar miteinander verbunden. Nur am Kreuz können wir ablesen, was wir in keinem Buch der Denker und Philosophen finden. Das Kreuz zeigt uns erstmal, welch tiefe Kluft die Sünde zwischen Gott und Mensch gerissen hat. Der Abgrund ist unermesslich. Dass die Hölle die Folge davon ist, so lesen wir in Matthäus 25, Vers 46. Das Kreuz gibt uns eine realistische Vorstellung davon, wie weit Gott in seiner Liebe zu uns geht. Um den Preis für die Sünde zu begleichen, riss er sich von seinem Sohn Jesus Christus buchstäblich sein Liebstes vom Herzen. Das Kreuz Jesu ist die tiefste Herablassung Gottes. Der Schöpfer des Universums und allen Lebens lässt sich wie ein Verbrecher hinrichten, ohne sich zu wehren. Welch ein hoher Preis für die Sünde. Nach dem am Kreuz ausgesprochenen Wort, es ist vollbracht, kann Jesus nun jeden Sünder zu sich einladen und ihm ewiges Leben schenken. Was für eine gute Botschaft. Wer zu mir kommt, hat er gesagt, den werde ich nicht hinausstoßen. Es gilt aber auch, wer nicht kommt, bleibt verloren, sogar ewig. Das Kreuz markiert das Ende aller menschlichen Erlösungswege. Darum konnte Jesus so ausschließlich verkünden, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Daraus folgt, kein anderer Name und kein menschliches Gedankensystem hat treffende Kraft. Amen.